Herr Felder, wie sind Sie denn überhaupt in Ihrer Jugend zur Politik gekommen?
Ich hatte eine liberale Familie. Sie war nicht parteipolitisch geprägt, aber liberal in der Grundhaltung. Wir lebten da in einer Mittelstadt Bayerns, in der unter dem Königreich das Wehrbezirkskommando war, das jährlich die Rekruten musterte. Da kamen die Bauernsöhne aus den umliegenden Dörfern dieser Mittelstadt, die kamen da angefahren in tannengrün geschmückten Wagen und sangen: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen, sterben als ein tapferer Held. Und dann wurden sie KV, also kriegsverwendungsfähig, gemustert. Dann grölten sie und die königliche bayerische Gendarmerie hatte alle Hände voll zu tun, um die Raufbolde, die da schon sich ein Schlachtfeld selber vorstellten, auseinanderzubringen. Da bin ich einmal zu meinem Vater heimgekommen und habe gesagt: Warum, lieber Vater, müssen wir eigentlich für Frankreich sterben? Ich höre den dröhnenden Gesang, das gefällt mir gar nicht. So war ich eingestellt. Ich habe als 11- und 12-Jähriger schon direkt gefressen die spärlichen, an sich ja spärlichen Nachrichten der damaligen Zeit, eben die Balkankriege. Mich hat also das alles schon maßlos interessiert. Ich habe das alles förmlich in mich hineingefressen. Und so war meine Beobachtung halt dann auch weiter.
War das für Sie denn von vornherein klar, wie Sie eben so 18, 20 wurden, dass es für Sie nur die Sozialdemokratie sein könnte? Oder haben Sie damals auch noch überlegt, ob es nicht vielleicht doch die Kommunisten sein könnten?
Nein. Ich kannte nur die Sozialdemokratie sein, denn damals, ich bin ja ausgebildet worden als Buchdrucker, habe dort meine Prüfung gemacht. Und zu schreiben habe ich angefangen 1920 dann. Aber 1917, als ich meine Prüfung machte, da habe ich mich sofort gewerkschaftlich organisiert im Verband der deutschen Buchdrucker. Und dann bin ich, um mein Blickfeld zu erweitern, zu einer Zeitung nach Baden-Baden gegangen. Damals war das berühmte Bad noch, nicht wahr? Und da hat man auch Eindrücke gesammelt während des Krieges. Eindrücke, dass der Klassenunterschied, die Klassengesellschaft, doch außerordentlich vorherrschend ist. Wir hatten damals noch mal mit Botenrübenmarmelade zu essen gehabt und im Casino hörten wir dann, dass da alle möglichen Dinge noch zur Verfügung stehen, die heimlicherweise. Und ich las damals täglich die Besuchsanzeigen der Badegäste. Da waren während des Krieges fast nur mehr Kriegsgewinner, also Unternehmersöhne, sehr viele Offiziere, Kommandeure und so weiter. Da war also das Leben eine Sonderklasse, während die einheimische Bevölkerung immer mehr unter den zunehmenden Nahrungssorgen gelitten hat. Und das hat alles auf mich stark geändert. Geprägt war mein Leben von der Jugend an, von der Schülerzeit her. Und da waren die Eindrücke, die negativen Eindrücke der kaiserlichen und königlichen Zeit auch für mich so stark, dass ich mich 1917 zunächst gleich freigewerkschaftlich organisiert habe. Und so war es nur mehr ein Sprung dann später. Ich war am 7. November 1918 auf der Theresienwiese in München, stand neben Kurt Eisner bei der Gruppe Eisner. 200 Meter entfernt hat der Landesvorsitzende der SPD, Herr Auer, gesprochen. An dem Tag, am 7. November, waren die großen Inserate in der Parteizeitung der SPD, der Münchner Post, Aufmarsch auf der Theresienwiese. Der Krieg muss beendet werden, große Protestaktion. Und ich war ja gemustert worden im Oktober 1918, kriegstauglich befunden worden, dann habe ich mich sofort nach Bayern aufgemacht und da traf ich dann meinen Vater in München, der von der Front kam und wir gingen auf die Theresienwiese und erlebten also genau den 7. November 1918, als Kurt Eisner sagte, während entfernt, er hat Aussprache zu einer großen Menge disziplinierter Sozialdemokraten. Und ich weiß noch, dass Eisner sagte, mit dem Blick auf Erhard Auer, es gehe jetzt nicht mehr um das Reden, sondern es gehe um das Handeln.
Die Weimarer Republik erlebten Sie unter anderem als Redakteur bei der Augsburger SPD-Zeitung. Sie waren aktiv für die Sozialdemokraten in Bayern tätig. Im November 1932 dann wurden Sie als jüngster Abgeordneter in den Reichstag gewählt. Da erlebten Sie, wie im Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde und Ende Februar brannte dann der Reichstag. Viele sahen erst an diesem Punkt, dass es gefährlich wurde. Hatten Sie Befürchtungen schon früher gehabt?
Vorher noch nicht. Ich habe immer noch geglaubt, dass man die Situation abwenden kann. Ja, ich habe auch geglaubt, dass vielleicht doch eine große Wahlentscheidung am 5. März uns nochmal Möglichkeiten gibt.
Und Sie haben damals geglaubt, dass die Nationalsozialisten auch eine Wahlentscheidung zugunsten der SPD hätten durchgehen lassen?
Dann wissen Sie, alle, die Sozialdemokraten und die ganze bürgerliche Mitte, die haben alle keine Vorstellung gehabt von dem, was Hitler wirklich getan hat.
Wenn Sie nicht in Berlin waren, haben Sie ja in Augsburg gelebt. Haben Sie damals im März 1933 in Augsburg Angst gehabt, sich auf der Straße sehen zu lassen?
Nein, da noch nicht. Da noch nicht. Also das war erst ab 9. März 1933. Am 9. März 1933 ist in Bayern die Machtergreifung von sich gekommen. So lange waren wir eigentlich von der Polizei in Augsburg durchaus noch geschützt, auch von Reichsbanner. Ich war in meiner Wohnung, ich habe meine Redaktionstätigkeit bis zum 9. März 1933 früh 6 Uhr ausgeübt. Das war Beginn meiner Flucht.
Sie haben es dann doch geschafft, nach Berlin zu kommen, auf Umwegen. Und in Berlin war ja am 23. März 1933 die Sitzung, wo es um das von Hitler vorgeschlagene Ermächtigungsgesetz ging. Nun hat die SPD als einzige Fraktion, 94 der 120 Abgeordneten waren da, gegen dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt. Das Zentrum und auch die DDP, wo damals Heuss noch dazugehörte, Reinhold Meyer, haben dafür gestimmt.
Etwa 14 waren dagegen, aber haben dann sich der Fraktion gefügt.
Wie Sie wieder rausgegangen sind nach der Abstimmung, haben Sie sich damals eigentlich als Held gefühlt oder haben Sie mehr Angst gehabt?
Als Held nicht und auch Angst stimmt in dem Maße nicht. Das war eine sehr mulmige Atmosphäre. Wir hatten in der Zwischenzeit Anrufe von unseren, die verschiedenen Kollegen Anrufe aus der Provinz bekommen. Kommt ihr denn überhaupt noch nach Hause? Wie wird das sein? Die völkische Presse tobt. Jetzt wird mit den Sozialisten Schluss gemacht. Das war natürlich schon eine gewisse Beängstigung. Aber nun hat gerade die Tätigkeit dieser Aufwühlenden hat uns direkt moralisch aufgehoben. Und wir gingen tatsächlich mit einer völligen Ruhe und Entschlossenheit vom Reichstag hinüber in die Gräuber.
Sie sind ja später geflüchtet. Sie mussten im Juni das Land verlassen, gemeinsam mit Ihrem Bruder, zuerst nach Österreich, später dann in die Tschechoslowakei. In der Zeit, in der Sie außerhalb von Deutschland waren, haben Sie Heimweh gehabt?
Ja und nein. Bleibe ich draußen, werde ich am illegalen Vorwärts mitarbeiten. Ich bin gesichert, wenigstens nahm man das damals an, die musste nachher auch flüchten nach Frankreich. Aber was geschieht in meiner Familie? Ich habe 11 Geschwister, die alle Antinationalsozialisten sind. Und ich habe eine Familie, die Antinationalsozialisten ist. So weit war mir klar inzwischen, dass die Nationalsozialisten mit äußerster Repression vorgehen. Sie werden mich zwar entmündigen, das heißt, sie werden mich ausbürgern, aber was wird weiterhin geschehen?
Sie sind ja dann 1934 auch zurückgegangen nach Deutschland. Ja. Haben Sie es einfach nicht mehr ausgehalten ohne Familie?
Ja, also das dürfte doch der stärkste Beweggrund gewesen sein. Das ist nicht zu leugnen, nicht wahr? Dieses auf nächtelange Überlegen, was wird geschehen, was ist besser? Wie kann ich überhaupt der Familie helfen? Ich kann doch gar nichts mehr tun.
Die Nationalsozialisten haben Sie ja dann auch im Herbst 1934 festgenommen. Ja. Und nach kurzer Dachau. Gefängnishaft sind Sie ins Konzentrationslager Dachau gekommen. Ja. Wenn Sie heute darauf zurückschauen, gibt es da einen Josef Felder vor Dachau und einen danach? Hat das der Aufenthalt im Konzentrationslager, die 2 Jahre, hat das einen anderen Menschen aus Ihnen gemacht?
Nein, keinen anderen. Aber er hat einen Menschen gemacht, der zunächst ganz zwangsläufig mundtot geworden ist. Denn aus dem Lager wäre ich nach den 2 Jahren nicht herausgekommen, wenn nicht ein besonderes Ereignis eingetreten wäre, das darin bestand, dass mein Bruder, ein Hochtourist und hervorragender Skifahrer, in Freundschaft stand mit einem hervorragenden Skifahrer, nämlich Willy Bogner. Der Name ist später groß geworden. Damals war das noch ganz klein. Aber eine Abteilung, Sportabteilung der Nazis, sah den Mann bei den Übungen. Und die erkannten sofort, das ist wird ein bedeutender Mann. Und den wollten sie gewinnen. Und er war ja völlig unpolitisch. Der ist aber dann zu ihnen in die Sportabteilung eingetreten. Der wurde dann gesagt, also der muss doch in diese Sportabteilung bleiben und muss sie fördern. Und da sagte der Mann, ich habe einen kleinen Betrieb in München aufgebaut. Dazu braucht es, wenn ich so oft zu euch komme, zum Training. Ich war zur Vorbereitung für die Winterolympiade 1936. Ich brauche aber einen vertrauenswürdigen Leute in meinem kleinen Betrieb. Und ich hätte einen, aber der ist in Dachau. Und dann hat der Oberkumpel gesagt, was ist in Dachau? Ja, wo ist er her? Augsburg? Ja, da werden wir nachfragen, werden wir nachschauen. Die in Augsburg haben gesagt, der Mann, der kommt nicht heraus. Und die höhere Leitung in München sagte, der kommt raus, wenn der sich verpflichtet ist, über die Bogen, dass der Mann nur in seinem Betrieb arbeitet, aber sich politisch völlig zurückhält. Ich war dann auch eine ganze Zeit dann noch in polizeilicher Überwachung, überhaupt praktisch überwacht. Ich war also praktisch mundtot geworden und natürlich habe ich ein paar Mal frühere Kollegen heimlich getroffen. Das konnte ich immer nur mit starker persönlicher Gewissensbelastung machen, denn ich musste alles verhindern, damit ich den, der mich rausgeholt hat, nicht in Gefahr bringe.
Sie waren daraufhin 9 Jahre lang Hauptbuchhalter bei Bogner. Politisch haben Sie sich ganz, ganz stark zurückhalten müssen.
Ja.
Ist Ihnen das eigentlich schwer gefallen?
Eigentlich nicht, weil ich verstandesmäßig so überlegt habe, dass es sinnlos ist. Sinnlos ist etwas in meiner Position, wo ich immer wieder überwacht werde und beobachtet werde, zu tun. Also ich habe mir gesagt, jetzt kommt es darauf an, zu überleben. Jetzt ist es wichtiger zu überleben. Und da habe ich ja mit jeder Niederlage zunächst Bedrückung durch die Siege, siehe Frankreich und so weiter, starke seelische Bedrückung, die man zu Hause, haben wir darüber gesprochen. Aber dann, wie es dann näher an Stalingrad ranging, da war dann natürlich innerlich schon, jetzt geht's doch mal zu Ende, nicht wahr? Und ich bin noch, nachdem wir ausgebombt waren in München, ist der Betrieb verlagert worden nach Oberautdorf am Inn. Und dann kam ja das Ende am 3. Mai 1945, nämlich am 3. Mai rückten die Amerikaner, die 7. Armee, von Brandenburg, von Rosenheim her vor. Inzwischen waren schon in Bauernhäuser hineingeschossen, das Vieh lief herum, die Pferde liefen herum, die Bevölkerung flüchtete hinauf in das Hocheck, in den Wald. Und ich war mit meiner Frau an diesem 3. Genau an der Wendung zu diesem Abhang. Und da gingen gerade junge Nationalsozialisten eine Truppe zurück. Und ich habe in meiner Erregung den angeschrien und habe gesagt, sind doch so viele Evakuierte im Dorf, lasst sie doch, geht doch zurück. Und darauf sagte der eine, wörtlich, bist du auch so ein Schleimscheißer? Und sagte zu seinem Kollegen, gib ihm doch eine Garbe. Wenn der hat es nicht getan. Wenn er es getan hätte, wären damals meine Frau und ich im letzten Augenblick, nämlich am 3. Mai, noch zu Tode gekommen. Und so saßen wir die ganze Nacht im Schneetreiben oben im Walde, bis in der Früh um 6 Uhr des nächsten Tages, des 4. Mai, als wir von oben sahen, dass die 7. Armee in Oberautdorf eingerückt ist. Ja, das war eigentlich ein befreiendes Gefühl.
1949 ist der erste Bundestag zusammengetreten,
ja,
in Bonn.
Ja.
Alle Parteien, die im ersten Bundestag waren, waren sich einig, dass der Nationalsozialismus an sich etwas Schlechtes war. Aber woher glauben Sie, kommt das, dass zum Beispiel in der CDU, auch in der CSU nach 1949 man gar nicht mehr daran hat denken wollen, dass zum Beispiel das Zentrum zugestimmt hat zum Ermächtigungsgesetz, dass man gar nicht mehr eigentlich von diesen 12 Jahren reden wollte? Warum nicht?
Das war praktisch die Auswirkung eigener Schuld, nämlich der Schuld, so gesehen, dass sie nichts dagegen unternommen hatten. Das war die Schuld der Versäumnisse, der schweren Versäumnisse, die nur ihren Niederschlag gefunden haben in der Abstimmung am 23. März. Das hat psychologisch ungeheuer nachgewirkt. Da kam das Bewusstsein, nur möglichst nicht davon viel reden.
Als sich 1949 nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch die DDR gegründet hat, hat Sie das beschäftigt oder war das irgendwie eine Sache, an der Sie nichts mehr ändern konnten? War das für Sie abgehakt?
Ja, das war für uns zunächst abgehakt. Da gibt es keinen Zweifel. Das kann man nichts beschönigen. Das war zunächst abgehakt, denn wir hatten zu sehr uns mit dem Aufbau unseres Staates zu beschäftigen. Das war etwas, was man einfach dann zwangsläufig, wenn auch mit Verwunderung und mit Ablehnung, aber doch zur Kenntnis nehmen musste. Mehr oder weniger, die einen die Stärke, die anderen weniger. Aber dann setzte sich allmählich die Gewöhnung durch. Es war ja nichts zu ändern und da war die große Sowjetmacht, da war die Möglichkeit gar nicht mehr gegeben.
Haben Sie an Wiedervereinigung geglaubt, so wie es gekommen ist?
Ich habe an Wiedervereinigung geglaubt, aber natürlich in einer Spanne von Jahren, die für mich überhaupt nicht mehr gegenwärtig war. Denn ich habe mir gesagt, das wird so lange dauern, da bin ich längst unter der Erde, wenn das wirklich mal geschieht. Jedenfalls an die Entwicklung hat keiner geglaubt. Es rückt keiner Sarg in der Partei, er hat an die Tage schon vorher geglaubt.
Sie sind 1957 Bundestagsabgeordneter geworden und blieben im Bundestag bis 1969. Da begann ja die sozialliberale Koalition. Ist das ein Zufall, dass Sie ausgerechnet in dem Jahr, als Willy Brandt dann Bundeskanzler wurde, gegangen sind?
Ja, bin ich gegangen in der Erwägung, dass ich damals also ein Jahr vor dem 70. Lebensjahr stand. Ich hätte in meinem Wahlkreis, den ich 12 Jahre hatte, also 3 Legislaturperioden, 57, 69, durchaus wäre ich nochmal für eine Kandidatur aufgestellt worden. Rein prinzipiell hatte ich immer die Auffassung vertreten, die Leute sollten nicht zu lange in den Ämtern sein. Diese Auffassung hatte ich schon und ich habe damals auch in meiner Familie gesagt, 69 nochmal 4 Jahre. Und dann habe ich verzichtet und bin mit Ehren ausgeschieden. Aber erklärt, ich kandidiere nicht mehr. Ich war jetzt 12 Jahre im Deutschen Bundestag. Ich werde aber mein Ausscheiden aus dem Bundestag dazu benutzen, die Lehren von Weimar zu verkünden, überall, wo ich vor der Jugend sprechen kann. Da bin ich gut durchgekommen, das ist die ganzen letzten 20 Jahre. Jetzt habe ich noch 3 Gymnasien.
Sie verfolgen ja das tägliche Geschehen, das tägliche politische Geschehen.
Ich bin ja Mitglied des Präsidiums der Bayerischen Partei.
Ja.
Und als solcher berechtigt, allen Sitzungen beizuwohnen. Ich bin abstimmungsberechtigt, ich bin also Vollmitglied. Dann liegen die Stöße, die ich immer wieder hernehme und durchlese. Ich lese alle Beschlüsse, die das Präsidium und der Landesvorstand hat, lese ich durch. Ich bekomme das gesamte Schriftraum der Partei laufend. Natürlich werde ich eine Portion wieder in den Papierkorb werfen, wenn ich es gelesen habe, aber ich lese es.
Nach 70 Jahren in der Politik, interessiert Sie das noch?
Das interessiert mich Tag für Tag. Ich könnte ohne das mir gar nicht vorstellen, irgendwie noch politisch tätig zu sein. Das wäre ganz unmöglich.
Ihr ganzes Berufsleben, eben fast 60 Jahre lang, haben Sie vor allem Politik und Journalismus betrieben. Ja. Ist Ihnen da nicht manchmal zu wenig Zeit fürs Privatleben geblieben?
Ja, das wäre schlecht gegangen, wenn ich nicht eine Frau gefunden hätte, die erst einmal mir ganz konform ging.
Politisch.
Und eine ganz hervorragende Frau, Mutter war, ganz hervorragend. Und mich, wenn ich immer etwas beklemmt war und abgehärmt und aus den Versammlungen oft sehr, sehr müde nach Hause gekommen bin, schon also vor der Nazizeit, schon, die immer mich ermuntert hat. Ja, am 18. Geburtstag hat sie einen Reporter gefragt. Dann hat sie gesagt, ich war natürlich durch die Tätigkeit meines Mannes sehr viel allein. Aber ich habe gewusst, dass er das tun musste und tun wollte. Der Reporter sagte, fassen Sie es in einen Satz zusammen. Diese 80 Jahre, dann hat sie gesagt, wir haben keine Stunde zu bereuen.
Wenn Ihr Name in Zeitungen erscheint, wenn Sie Erwähnung finden, dann heißt es fast immer, Der frühere Reichstagsabgeordnete Josef Felder steht immer in Zusammenhang mit dem Ermächtigungsgesetz.
Ja, ja, ja.
Das war aber ein Ereignis in einem Leben von 92 Jahren. Stört Sie das manchmal, dass Sie nur in dem Zusammenhang?
Ja, das stört mich. Wissen Sie, mich stört mich auch, wenn ich immer, wenn Tagungen sind oder sonst wie der eigenen Partei, den Ehrenvorsitzenden der Bayerischen Partei begrüßen wir besonders den ehemaligen Reichstagsabgeordneten, der gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat. Da sage ich mir immer, ja, das war nach meiner ganzen Einstellung, der Einstellung der 94, war das unsere Pflicht und ich will es nicht immer tausendmal wieder hören, nicht wahr? Das stört mich wirklich. Das stört mich wirklich. Ich kann zwar verstehen, dass die das halt tun, nicht wahr? So ein Zeitzeugen schmückt man, nicht wahr? Man soll ihn nicht zu sehr schmücken. Man soll ihn schon anhören zuweilen, wenn es um Erfahrungen geht. Aber in den Himmel hinaufheben, wenn man was absolut Pflichtbewusstes getan hat, ist nicht nötig.
Der Bundestag wird irgendwann in absehbarer Zeit von Bonn nach Berlin gehen.
Ja.
Was für Gefühle haben Sie eigentlich dabei?
Ich hätte als Abgeordneter für Bonn gestimmt, nicht für Berlin. Die Eindrücke an die Zeit, als in dem Augenblick, in dem wir über das Ermächtigungsgesetz entschieden haben, dass da die Reichsflagge die Hakenkreuzflagge war, das ist so erniedrigend, dass das in Berlin geschehen konnte, nämlich bei der Eröffnung der Reichstagssitzung am 21. März.
Haben Sie seltsame Gefühle, wenn der Bundestag jetzt wieder zurückgeht?
Ich wäre für Bonn gewesen, weil Bonn eben uns doch in den 40 Jahren eine gewisse politische Ruhe verschaffte und die Möglichkeit gegeben hat, doch eine Menge von Gesetzgebungswerken, denken Sie an das soziale Netz, das durchzusetzen. Das, man kann doch nicht mit einer Handbewegung über diese Zeit hinweggehen. Es ist enorm vieles geschaffen worden. Aber wie gesagt, Berlin wird eine große Frage sein, was tun wir denn jetzt bei dieser Rezession? Wie wird das sich hinauszögern? Es wird sich hinauszögern, weil es finanziell wahrscheinlich nicht zu verkraften ist. Das heißt, es wird lange dauern. Es wird geschafft werden können. Aber wie lange dauert das? Ich habe große Bedenken.
92 Jahre sind Sie jetzt alt. Halten Sie sich eigentlich für einen glücklichen Menschen?
Da müsste man definieren, was ist wirkliches Glück. Und das kann man doch verschieden halten. Man kann doch sagen, wenn einer, ohne dass er politisch sich allen Dingen aussetzt, gut in der Familie lebt, gut verdient und sich nur der Familie und seinen Erholungen widmen kann, ist er vielleicht auch ein sehr glücklicher Mensch. Und ich bin glücklich, wenn ich sage, ich habe... So gesehen bin ich glücklich, wenn ich sage, ich habe die Empfindung gehabt, für die Menschen einzutreten, mich aufzulehnen gegen das, was Gewalt ist, nicht wahr? In dem Sinne habe ich eine Aufgabe, die ein Mensch haben soll, erfüllt. Ich kann begreifen, dass das nicht jedem liegt und jeder tun kann. Das kann ich auch nicht den Schülern allen empfehlen. Ich kann nur sagen, ihr müsst zur Demokratie stehen als der einzigen Alternative gegen die Gewalt. Und ihr habt die Möglichkeit, euch vielfältig auszuleben. Ihr könnt sagen, der und der gefällt mir nicht, der Kohl wird abgewählt, das sage ich immer. Und dann steht aber nicht am nächsten Tag in der Früh um 5 Uhr die Gestapo vor der Tür und klopft. Und sie werden abgeführt ins KZ. So ist es, nicht wahr? Dass man überhaupt nichts mehr sagen konnte, gar nichts, sondern schweigen.